Hallo und herzlich willkommen zu einer Gemeinschaftsproduktion. Zwei Psychiatrie-Podcasts versammelt. Einmal der Psychcast mit Jan, mit Dr. Jan Dreher. Und Jung und Freudlos mit Ismene, Sebastian und mir, Christa. Und damit ihr alle wisst, mit wem ihr es zu tun habt, Jan, möchtest du dich einmal kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
Sehr gerne, kann ich gerne machen. Also ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Im Moment arbeite ich als Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Krefeld und ich mache den Psychcast. Das ist ein YouTube-Kanal und hauptsächlich auch ein Podcast, wo ich versuche, über psychiatrische Themen aufzuklären.
Und wir machen die Vorstellungsrunde einmal weiter. Sebastian, wer bist du denn?
Ich bin auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich bin mittlerweile niedergelassen in eigener Privatpraxis in Freiburg und bin unter anderem Host von Jung und Freudlos und finde, dass der Jan das nicht nur versucht, einen guten Psychotherapie- und Psychiatrie-Podcast zu machen, sondern das ist ganz großartig, bereichert mich immer sehr auf meinem Insta-Feed, diese kurzen Beiträge.
Und dann haben wir noch Ismene.
Hallo. Ich bin Ismene, ich bin auch Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und ich arbeite momentan als Oberärztin in einer psychosomatischen Klinik im Schwarzwald und möchte noch sagen, dass Jan mit seinem Psychcast einer der ersten Podcasts war, die ich jemals gehört habe.
Ja, wir müssen da die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, dass nämlich als ihr noch nicht die erste Folge von Jung und Freudlos aufgenommen habt, wir uns auf dem DGPPN zum großen Psychcast-Hörertreffen getroffen haben. Das große Psychcast-Hörertreffen hatte, glaube ich, 5 Leute. Der Psychcast war noch nicht so bekannt. Aber wir haben uns unterhalten, dass Podcast eine Sache ist. Zu einer Zeit, als Podcast schon so ein bisschen eine Sache war. Inzwischen ist es aus der Weiterbildung ja nur noch schwer, raus vorzustellen. Und da seither kennen wir uns und seither sind wir befreundet. Aber das ist die erste Folge, die wir zusammen aufnehmen, oder?
Wir haben gemeinsam mal auf dem DGPPN-Kongress mit dem Alex noch damals unser Symposium gemacht und das auch als Folge veröffentlicht. Ja. Aber dieses erste Zusammentreffen, das muss ich vielleicht dann noch kurz ergänzen, haben wir Jung und Freudlos ja frisch gegründet gehabt und direkt Guerilla-Marketing-Kampagnen angewendet und haben uns einfach auf den Psychcast-Hörertreffen geschlichen und dann haben wir uns fleißig gemeldet, als ihr irgendwie HörerInnen interviewen wolltet, dann haben wir das natürlich gleich droppen lassen, dass wir selber einen Podcast haben und ja, Jan und Alex haben das dann aber auch dankbarerweise ganz freundlich aufgegriffen und uns unterstützt. Das war super.
Ja, das hat uns sehr gepusht.
Sehr gut. Und Christa, du gehörst auch zu Jung und Freudlos. Stell du dich auch nochmal vor.
Ja, ich bin Christa, ich bin psychologische Psychotherapeutin und halte hier die PsychologInnenquote hoch in dieser Ärzterunde. Und ich arbeite als Stationspsychologin auf der DBT-Station an der Uniklinik Freiburg. Genau, und wir haben uns heute ein ganz anderes Thema überlegt als ein DWT und zwar wollen wir uns mit dem Thema Zwangsstörungen befassen und hatten überlegt, das jetzt möglichst wenig lehrbuchmäßig zu machen, sondern unser geballtes ExpertInnenwissen einmal zusammenzuschmeißen und viel über klinische Erfahrungen zu sprechen und was sonst noch alles zu dem Thema Behandlung von Zwangsstörungen interessant sein könnte. Und da hat der Sebastian einmal ein Fallbeispiel mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe mich jetzt hier mal aus der Deckung gewagt mit einem Fall. Ich verrate mal noch nicht, welche Diagnose es am Ende vielleicht sein wird. Das soll ja irgendwie noch offen sein, das wollen wir uns gleich rausarbeiten. Aber zum Hintergrund, ich habe tatsächlich 2 Jahre auf einer Spezialstation für Zwangsstörungen gearbeitet, fand das auch eine sehr eindrückliche Zeit, habe mich am Anfang sehr dagegen gewehrt, da überhaupt hinzukommen und wäre am Ende am liebsten überhaupt nicht gegangen. Hat mich sehr für dieses Thema fasziniert und habe gedacht, wir gehen heute mal an sowas dran, ganz handwerklich und nah. Ich habe versucht, es so gut es geht zu rekonstruieren und es ist schon ein paar Jahre her, darum erinnere ich mich vielleicht nicht an jedes Detail, falls ich mich mal im Verlauf korrigieren sollte, dann ist es sozusagen The Fog of War. Ich berichte euch über eine 23 Jahre junge Patientin, die alleinstehend ist, alleine wohnt und in einer Bank gearbeitet hat und noch in der Ausbildung war. Und kennengelernt habe ich sie dann als Stationsarzt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war sie eben auch schon stationär aufgenommen, aber ich würde vielleicht gerne, weil die Dinge fangen ja selten stationär an, schon mal etwas früher ansetzen und versuchen, ein kleines Bild davon zu erzeugen, wie sich sowas dann auch ambulant präsentieren kann. Also die Patientin berichtet, dass sie sogar seit 2 bis 3 Jahren zunehmend quälende Zwänge hat. Und zwar muss sie immer wieder kontrollieren, ob sie versehentlich vielleicht vertrauliche Bankinformationen von KundInnen des Instituts, bei dem sie die Ausbildung gemacht hat, aufgeschrieben, verloren oder verraten haben könnte. Und sie hatte dann nach Arbeitsschluss zunehmend lange, anfänglich 10 Minuten, zum Vorstellungszeitpunkt gehen wir mal von 1 bis 2 Stunden, kontrolliert, den Schreibtisch, Mülleimer, Taschen, Kleidung, ihr Handy, alle Notizen durchgesucht und teilweise auch Angehörige angerufen und die gefragt, habe ich euch irgendwas verraten? Habe ich zu Hause was vergessen? Ist euch irgendwas aufgefallen? Und die Angst, die sie dabei verspürt hat, ist, habe ich hier irgendwas übersehen, dann schade ich KundInnen und verliere meinen Job, mache mich im schlimmsten Fall sogar strafbar. Ja. Wie würdet ihr denn da jetzt diagnostisch, therapeutisch einsteigen?
Also so ein Gedanke gerade war so über die Beeinträchtigung, was die Alltagsfähigkeit angeht, ne? Weil das, glaube ich, auch so eine wichtige Frage immer ist, die auch Patientinnen immer stellen. Wann wird kontrollieren zu einer klinisch relevanten Beeinträchtigung? Da hattest du ja gesagt, so 1 bis 2 Stunden pro Tag zum Beispiel. Das wäre was, das würde ich nochmal versuchen, ein bisschen genauer zu verstehen und mir ein bisschen genauer vorstellen zu können, welchen Raum das tatsächlich im Alltag einnimmt und was da mit verbundene Beeinträchtigungen in der Funktionsfähigkeit sind.
Ja, ich finde an dem Fall auch interessant, dass die Sache an sich ja gut ist. Es ist ja gut, dass sie darauf achtet, dass sie keine Informationen ausplaudert. Und das kann man ihr auch nicht austreiben wollen. Das soll ja bestehen bleiben. Die Frage ist, ab wie vielen Minuten pro Tag wäre es eigentlich zu viel? Oder was ist, ab wann ist die Grenze zum Krankhaften überschritten? Das muss man wirklich sauber trennen. Und ich finde auch, das beste Kriterium hierfür ist die Zeit, die man dafür aufwendet, sich solche Gedanken zu machen oder Handlungen zu vollziehen, die in die Richtung gehen. Und das ist wirklich nur eine Frage. Wenn ich frage, wie viele Stunden verbringen Sie mit Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken, dann unterscheide ich gar nicht, was ist jetzt echte Banktätigkeit, wann guckt sie wirklich, ob sie das Papier korrekt geschreddert hat und was ist Zwang, das unterscheidet die Patientin dann selber. Aber die Patienten antworten ja dann etwas. Und wenn jemand sagt 20 Minuten, gut, dann sind wir in einem Bereich, wo man sagen würde, okay, dann schauen wir mal, wie sie das auch noch loskriegen. Aber viele Patienten antworten dann eben 4 Stunden, 5 Stunden, hier jetzt 3 Stunden vielleicht. Und dann weiß man, okay, das sind 3 Stunden Zwangssymptomatik, ne? Auch wenn man gar nicht genau gefragt hat, was. Aber das ist die entscheidende Frage. Die kommt der Sache meistens am nächsten.
Also du meinst, dass du quasi den subjektiven Leidensdruck alleine einfach schon durch diese Ziffer erfährst, weil die Patientin dann schon selber einschätzt, das ist eigentlich viel Zeit, das ist lang und in meinen Augen auch ein Problem.
Der Leidensdruck kann noch durch andere Faktoren mitmodifiziert werden. Also zum Beispiel, wenn man den Zwangsgedanken hat, ist ja auch nicht selten, einen Angehörigen oder ein Kind oder so zu verletzen oder so, dann hat man wahrscheinlich auch einen hohen Leidensdruck, wenn das nur eine halbe Stunde geht oder nur 3-mal die Woche, weil das einfach dann eine sehr komische Sache ist. Aber das Ausmaß der Krankheit kann man damit ganz gut fassen und auch Behandlungsfortschritte. Also wenn man 2 Monate später fragt, uns ist von 8 Stunden auf 1 Stunde gefallen, dann hat man einfach super viel erreicht. Und wenn es vorher 1 Stunde war und dann auf 50 Minuten gefallen ist, hat man noch nicht viel erreicht. An dieser Frage sieht man auch Veränderungen nach ausreichend vielen Wochen oft ganz gut.
Entsteht ja auch durch diesen Namen Zwangsstörung ja ganz treffend. Dadurch, dass die Betroffenen ja das Gefühl haben, das machen zu müssen und gar nicht machen zu wollen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und mir ist es wichtig, meine Sachen irgendwie am Feierabend nochmal 3/4 Stunde zu kontrollieren, kann man das so oder so finden oder sich dem anschließen oder nicht. Aber wenn die Person damit im Reinen ist und das irgendwie in den Alltag gut eingebaut bekommt, ist das ja vielleicht in Ordnung. Aber es ist ja eben dieses so über das eigentlich Gewollte in den Alltag eingreift und eben das wie wortwörtlich ein Zwang ist, das machen zu müssen.
Genau. Du hattest ja gefragt, was macht man diagnostisch? Also man würde dann ja sowohl stationär als auch ambulant sowas wie Y-Box machen. Das fragt aber auch hauptsächlich, wie viel Zeit verbringen sie damit und was machen sie? Und das würde ich halt mir auch nochmal ausführlich erzählen lassen, welche Handlungen sind es und welche Gedanken sind es. Weil später für die Psychotherapie wird es ziemlich hilfreich zu sein, wird ziemlich hilfreich zu wissen, welche Handlungen könnte man denn ganz gut angehen. Da sind Handlungen ja auch leichter anzugehen als Gedanken. Das würde ich mir nochmal erzählen lassen. Du hast es jetzt so ein bisschen zusammengefasst, dass sie immer wieder kontrolliert. Da würde ich dann so konkret fragen, ja, drucken Sie da was aus? Gucken sich dann Ausdrucke an? Oder wie sieht das praktisch aus? Können Sie mir das praktisch erklären, welche Handlungen Sie machen? Und bei den Gedanken frage ich immer nach Gedanken in wörtlicher Rede. Das mache ich nicht nur bei Zwangskrankheiten so. Leute sagen ja immer sowas, ja, ich habe dann depressive Gedanken mit Antriebsstörungen und Interessenverlust. Und dann sage ich immer, ja, sagen Sie mir in direkter Rede, was Sie genau denken. Ja. Also ohne Veränderung. Ich will das hören. Und bei Zwangskrankheiten braucht man das auch, weil manchmal fallen Symptome dann weg, weil sie keine Zwangsgedanken sind, sondern normale Gedanken. Ich meine, man denkt ja den ganzen Tag irgendwas. Das würde ich nochmal fragen, sowohl die Handlung als auch die Gedanken.
Ja, genau, das habe ich dann auch so gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich Zwänge sehr, sehr genau beschreiben lässt und wirklich versucht, auch im Einzelnen zu verstehen. Ich kann ja mal ein bisschen darauf eingehen, was die Patientin gemacht hat. Also an Handlungen hatte sie eben vor allem Kontrollrituale entwickelt. Das heißt, die hat ihr Notizbuch und ihre Blätter auf dem Arbeitstisch dann mehrfach durchsucht. Die hat die Tischfläche überprüft, hat im Druckerbereich gesucht, könnte da was runtergefallen sein hinter dem Regal, hat den Papierkorb durchsucht nach Notizen, auf denen zum Beispiel eine PIN oder ein Konto stand oder sonst was vermerkt sein könnte, hat die eigene Tasche ausgeleert, hat die eigene Jacke ausgeleert, um nochmal sicher zu gehen, dass sie da nicht versehentlich irgendwo was Wichtiges mitgenommen haben könnte. Hat teilweise ihre Schuhsohlen überprüft, dass da nichts dran hängen geblieben sein könnte, und im späteren Stadium hat sie dann auch ihr Handy genutzt und hat Beweisfotos gemacht vom Schreibtisch oder von dem Boden. Und das Interessante war, diese Kontrollrituale, die haben sich immer weiter ausgeweitet. Also sie haben am Anfang noch eben nachvollziehbare Flächen betroffen, dass man zum Beispiel mal rund um den Drucker guckt, was ist da runtergefallen. Ja, das ist ja jeder, der einen Drucker häufiger benutzt, das weiß man, dass Papier Beine bekommen kann. Aber am Ende hatte sie dann wirklich angefangen, Wände, Türen, die Toilettenwände zu kontrollieren, wo man sich dann schon auch fragt, ja, wie soll die Information denn da hinkommen, ja? Und ja, genau.
Da merkt man, wie hilfreich das Nachfragen oft ist, weil jetzt hat man das Bild von einer viel stärker betroffenen Patientin. In der abstrakten Zusammenfassung dachte man, okay, 3 Stunden ist auch viel. Aber also das klang noch nicht so dramatisch. Jetzt weiß man, das ist schon ziemlich dramatisch. Und dann frage ich auch meistens, können Sie denn Ihrer Arbeit noch nachgehen, und frage dann auch später, wie es privat ist, also wie weit das Leben jetzt eingeschränkt ist. Viele sagen dann ja schon, nee, mein Arbeitgeber lässt mich so nicht mehr arbeiten. Konnte sie denn Ihrer Arbeit noch nachgehen, und wie waren die Beeinträchtigungen im Alltag?
Der Arbeit nachgehen konnte sie dann am Ende nicht mehr. Es war dann zu anstrengend geworden. Es hatte sich dann auch einfach eine depressive Symptomatik eingestellt, weil sie wahnsinnig viel Kraft dabei gelassen hat, diese ganzen Kontrollrituale durchzuführen, und weil diese Kontrollrituale natürlich nicht nur in die Richtung Freizeit, sondern auch in die Arbeitszeit hineingewachsen sind und ihr das zunehmend unangenehm war. Und sie hat sich dann irgendwann von sich aus krankschreiben lassen, da sie Sorge hatte, dass sie eben so eine Information weitergeben könnte und nicht ins Gefängnis kommen wollte wegen sowas. Also sprich, es war dann eigentlich auch schon wieder eine Vermeidungshandlung im Rahmen des Zwangs, dass sie dann nicht mehr zur Arbeit gegangen ist, aber natürlich in ihrer Situation auch alternativlos. Ja, und in der Familie war es so, dass sie zunehmend Anrufe bei den Eltern getätigt hat, vor allem bei der Mutter, die da am Anfang für sie eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen hat, die ihr immer wieder Rückversicherung gegeben hat, nein, das ist nur ein Zwang, da ist nichts passiert. Und die Tochter hat diesen Service immer häufiger abgefragt, bis es auch die Mutter an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hat. Der Vater hatte interessanterweise von vornherein sich da besser abgrenzen können.
Also das Rückversicherungsverhalten, das ist ja auch dann typisch. Und eine Frage, die ich immer stelle, obwohl ich nicht weiß, wie sie bei mir diagnostisch am Schluss eingeht, ist, wissen Sie denn, dass das Unfug ist? Also wissen Sie, dass diese Kontrollen Quatsch sind? Im Lehrbuch heißt es ja immer, die Zwangskranken sagen, nein, ich weiß, im Badezimmer der Bank wird keine vertrauliche Information auf dem Boden liegen, das ist kompletter Quatsch. Während die nur einfach übergewissenhaft sind, die sagen, ja, wieso, ist doch richtig, muss ich doch gucken, also ist doch einfach besser so. In der Realität ist das nicht so. In der Realität kriegt man unterschiedliche Antworten. Ich frage es trotzdem immer. Wissen Sie, dass das eigentlich viel zu viel ist, dass das eigentlich krank ist? Was hat diese Patientin dazu gesagt?
Ja, das ist schön, dass du das fragst. Ich fand das auch eine der lehrreichsten Fälle für mich, weil es kam total auf den Moment an, in dem man das gefragt hat. Also ich habe eben gerade diese Patientin, glaube ich, in Momenten kompletter Fusion mit dem Zwang erlebt und da war wirklich keine Distanz mehr zwischen der Zwangsbefürchtung und ihrem Empfinden von Realität. In anderen Momenten, in denen sie gut drauf war, besser drauf war, da konnten wir wirklich gut daran arbeiten, da konnten wir zunehmend Distanz zwischen die Zwangsbefürchtung und sie bringen. Ja, da habe ich dann immer angefragt, wie viel Prozent halten Sie es denn für wahrscheinlich, dass das jetzt wirklich so passiert? Und dann waren das so 70%. Und dann hat man schon gemerkt, nee, also 100%ig überzeugt ist sie nicht davon. Aber ja, wie du es schon sagst, es ist wirklich situativ total abhängig gewesen. Aber ich muss schon sagen, im Großen und Ganzen hatte das schon das Kriterium, die sogenannte Ich-Dystonie, erfüllt. Also, dass es eben nicht ein persönliches, vielleicht charakterliches Bedürfnis der Person ist, sich so zu verhalten. Es war also kein übertriebenes Sicherheitsgefühl, sondern es war der Versuch, Sicherheit herzustellen, der einfach anhaltend nicht funktioniert.
Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt mit den Prozent, ne, wo du gerade sagst, zu 70%. Weil man könnte ja auch denken, dass ich so Dystonie sowas ist, was wie so ein On-Off-Schalter ist, ne? Dass die Person davon überzeugt ist, dass das sinnvoll ist oder dass die Person davon überzeugt ist, dass das nicht sinnvoll ist. Und das ist ja in der Realität meistens nicht so, sondern es ist eben dann zu 70%, zu 20% und ein bisschen Restzweifel oder Restambivalenz ist eigentlich ja auch die Grundlage der Arbeit. Es wird ja später auch nochmal wichtig, wenn wir uns dann irgendwie so ein Krankheitsmodell mit den Patientinnen zusammen basteln, weil das eben nie auf 100%iger Sicherheit, die aus der Patientin herauskommt, entsteht, zu wissen, das ist eine Fehlinformation, die der Zwang mir gibt, sondern wir arbeiten ja immer eben mit diesen Ambivalenzen, die da sind.
Und eine zweite Frage, die ich oft stelle, auch ohne sicher sagen zu können, wie die diagnostisch dann einzuschätzen ist, ist, ich frage immer, wie viel Angst und wie viel Depression haben Sie denn zusätzlich zum Zwang auch? Die meisten haben das ja auch. Und dann frage ich auch, oder versuche ich rauszufinden, ist das so, hat man zuerst Angst und dann macht man die Zwangshandlung und dann wird die Angst weniger, wie es im Lehrbuch steht, was man auch manchmal hört, aber was man oft auch nicht hört, oder wie ist das so verteilt? Aber also jedenfalls frage ich immer auch, wie viel Angst haben Sie, wie viel Depression haben Sie und helfen die Zwangshandlungen gegen die Angst?
Ja, versuche mich gerade zu erinnern, wie das im konkreten Fall war und ich finde es ganz schwierig, da eine Antwort drauf zu geben, denn ich hatte immer das Gefühl, dass das alles total konfluiert hat. Also das war eine unfassbar getriebene, ängstliche Person, die hatte nur noch Sorgen und die hatte eigentlich nur noch ganz, ganz wenige Inseln, in denen sie eigentlich Wohlbefinden angeben konnte. Aber die gab es interessanterweise und die waren dann eigentlich auch gar nicht depressiv geprägt. Also das ist ja doch wieder die Unterscheidung vielleicht zu einer klassischen Depression, bei der die Stimmung viel, viel einheitlicher unten bleibt.
Ich traue mich jetzt gar nicht mehr was zu sagen, weil ich war die ganze Zeit im Funkloch und habe den größten Teil verpasst. Aber Jan, ich musste gerade an das schöne Wort Angst-Zwangsdynamik denken, das mir dann irgendwann in der Laufbahn unterkam, weil ich finde, es wird immer so getan, als wäre Angststörung und Zwangsstörung sowas ganz Getrenntes. Und ich kenne es eher so aus der Angstsprechstunde, dass man dann mit Zwängen konfrontiert wird, wo aber die Angst vordergründig erstmal das Hauptproblem zu sein scheint. Deswegen finde ich es auch schön, dass du die Ängste mit reinbringst. Und ansonsten habe ich jetzt, muss ich leider sagen, das Ende vom Fall mitbekommen. Ich sitze jetzt im Auto und es regnet. Wenn es Störgeräusche gibt, tut's mir leid.
Aber du hast dich schon mal angeschnallt, Ismene, vorsorglich, weil
ich bleib jetzt auch angeschnallt.
Also es ist richtig erfasst. Der Fall nimmt erst jetzt richtig Fahrt auf, ja. Denn ich habe ja bewusst erstmal noch so in einem Ambulanzen-Setting angefangen und ich wollte ja eigentlich noch davon berichten, wie die Patientin dann tatsächlich auf die Station kam, weil sie hat uns vor ein paar Herausforderungen gestellt, an die ich heute noch denke. Deswegen habe ich mich auch für diesen Fall entschieden. Soll ich mal ein bisschen weiter berichten?
Ja, im Stationären fühle ich mich auch wohler.
Okay. Also der jungen Frau ging es dann eben auch sukzessive schlechter. Es war dann auch so, dass sie eigentlich alleine gewohnt hatte, bei den Eltern wieder eingezogen ist. Und wir aber festgestellt haben, der Zwang, der sich am Anfang noch in der Bank in den Ausbildungsräumen befunden hat, der ist mit nach Hause gekommen und hat alle Umgebungen eigentlich so mit betroffen. Und bei den Eltern war das ganz schnell überhaupt nicht mehr auszuhalten. Also haben die Eltern dann für sie eine ambulant betreute Wohnform organisiert, dass man mit ihr einkaufen gehen konnte. Und es ging wirklich in eine ganz, ganz furchtbare Richtung, dass die alleine gewohnt hat. Die Mutter ist vorbeigekommen, hatte große Mühe, wieder aus dem Haus zu kommen. Und ansonsten war da wirklich nicht mehr viel. Es ist dann zu guter Letzt auch dazu gekommen, wie so häufig, dass dann Selbstmordgedanken aufgetreten sind, einfach aufgrund dieses unfassbar hohen Leidensdrucks. Und dann ist es zum Glück auch zur stationären Aufnahme gekommen. Und die Patientin ist eine sehr sympathische, junge Person gewesen mit viel Charisma, hatte sich auch erstmal wirklich so vom ersten Eindruck her eigentlich eher unkompliziert angefühlt und hatte das dann auch den Auftrag, mir die Einzeltherapie und die ärztliche Therapie zu machen. Und hatte dann die erste knifflige Situation, dass wir ein gutes Gespräch hatten in meinem Raum und dann hatte ich gesagt, okay, die Zeit ist vorbei, sie können jetzt gehen. Und dann hatte sie gemeint, okay, sie muss noch mal kurz hier kontrollieren. Dann hatte sich den Tisch angeguckt und hat die Wand angeguckt und hat die Innenseite meiner Tür angeguckt. Und dann fiel ihr Blick auf meinen Schreibtisch. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, okay, ob ich denn sicher bin, dass da nicht irgendwelche Bankdaten seien. Da lagen natürlich aber vertrauliche Patientenunterlagen. Ich konnte sie da jetzt nicht kontrollieren lassen. Ja, wie hättet ihr euch denn in so einer Situation verhalten?
Eine gute Frage. Also, so wie du es auch gesehen hast, würde ich sagen, das geht leider tatsächlich nicht. Mein Schreibtisch ist tabu.
Ja.
Ich hätte, glaube ich, auch gesagt, naja, wir wissen beide, das ist jetzt ihre Zwangshandlung. Das ist jetzt ein Rückversicherungsverhalten. Das werden wir jetzt hier ganz häufig unterbinden und heute fangen wir schon an. Das sind Patientendaten, die kann ich Ihnen nicht zeigen. Sie werden das aushalten.
Mhm.
Wie hat sie denn reagiert?
Gedanken im Rahmen der Therapie, ab wann wie viel Rückversicherungsverhalten irgendwie okay ist. Also ob ich dann gleich so da so einsteige und sage, wir steigen aus diesem Rückversicherungsverhalten aus oder ob es am Anfang, wenn es Diagnostik-Exploration geht, vielleicht auch noch denkbar ist, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für alles, was auf meinem Schreibtisch ist. Also ob ich das jetzt versuche, die Situation aufzulösen oder das gleich auch therapeutisch zu nutzen. Mhm. Ich glaube, ich würde erstmal ein bisschen defensiv zu letzterem neigen.
Gut. Ich habe
ich
also
finde ja
auch versucht.
Sebastian hat sie ja auch kontrollieren lassen, oder? Also die anderen Sachen, die gehen.
Ja, richtig, genau. Ich habe jetzt natürlich nicht an sie die Erwartung gehabt im ersten Moment des Treffens, dass sie ihre Zwänge plötzlich kontrollieren kann. Darauf hatte ja auch zu dem Zeitpunkt nichts hingedeutet. Aber als sie dann den Schreibtisch kontrollieren wollte, war natürlich eine Grenze erreicht, die ich nicht überschreiten lassen konnte. Da mussten ja andere geschützt werden. Ich habe dann natürlich auch versucht, das erstmal pädagogisch wertvoll aufzulösen und gesagt, hier müssen wir jetzt erstmal klare Grenzen setzen, so schwer das auch fällt. So leicht hat es mir die Patientin aber nicht gemacht. Sie hat dann gesagt, sie geht nicht aus dem Raum raus.
Oh.
Ja, sie ist dann da stehen geblieben in der offenen Tür und hat gesagt, sie geht hier nicht raus. Und wir haben dann diskutiert. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, wenn ich jetzt weiter mit ihr diskutiere, dann wird die Stimmung nur hitzig. Aber die Kooperation wird nicht größer.
Mhm. Mhm.
Und was hast du dann gemacht?
Ich habe ihr im Endeffekt umfangreich Rückversicherung gegeben, bis sie zufrieden war, den Raum zu verlassen. Ja, ich habe also genau das gemacht, was man eigentlich therapeutisch überhaupt nicht machen soll. Das ist eigentlich etwas, was man auf einer Zwangsstation sehr rasch lernt, wie viele clevere und charmante Möglichkeiten des Einbezugs in Rückversicherung von Seiten der Patienten es gibt, ja. Und hier musste ich mich aber komplett zum Teil des Systems machen, weil ich eine Abwägung treffen musste. Ja. Es gab den Weg der Eskalation, der wäre völlig unangemessen zu dem Zeitpunkt. Das bestand ja jetzt nicht wirklich eine Gefährdungslage, die hätte man konstruieren können, aber damit hätte sich niemand gut gefühlt. Und die Patientin konnte krankheitsbedingt diesen Schritt, den ich von ihr wollte, aber noch nicht gehen. Das ging. Also musste ich
find das, ne?
So arbeiten.
Ich finde das ein sehr passendes Beispiel, weil das ja ständig ist in der Behandlung von Zwangspatienten, dass man im Lehrbuch liest, wie es alles sein sollte und in der Praxis scheitert es dann aber immer an allen möglichen Sachen und man muss dann eben irgendwie einen Weg finden, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, aber man muss ganz oft Umwege gehen und das ist einfach ganz typisch so. Und manchmal werden die charmant eingesetzt, manchmal werden die drohend eingesetzt, manchmal werden die durch lauter Verzweiflung eingesetzt und man muss einen Umweg finden und man muss eine Abwägung treffen. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass das einfach zum Behandlungsalltag dazugehört, dann ermuntert es wahrscheinlich auch jemanden nicht gleich, also die Fahnen zu streichen oder wie sagt man, wenn so ein Widerstand auftaucht, die tauchen immer auf und man muss eben einen richtigen Weg finden, damit umzugehen. Und es gibt harte Grenzen, die man nicht überschreiten kann im therapeutischen Setting und es gibt andere Grenzen, da kann man auch mal zu Beginn anders vorgehen als nach 2 Jahren Behandlung. Ne? Aber solche Probleme stellen sich einfach immer wieder. Das ist halt so.
Habe ich jetzt mal mit meiner DBT-Trickkiste und so unserem Basic-Instrument, weil wir irgendwie sehr schnell immer bei Verhaltensanalysen sind. Und das ist ja letzten Endes auch was, dass es nicht eine singuläre Situation ist, die man dann so oder so entscheiden kann, sondern das wäre dann aus dem Blickwinkel raus, könnte man das ja zu einem späteren Zeitpunkt dann, wenn die Situation aufgelöst ist, auch nochmal im Rückblick betrachten und problematisieren und dann gemeinsam mit der Patientin erarbeiten, so wie wollen wir es denn beim nächsten Mal machen oder was machen wir jetzt damit? Die Situation ist ja dann auch gar nicht komplett abgeschlossen und damit therapeutisch nicht genutzt, sondern kann ja auch gut dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden. Beziehungsweise muss ja eigentlich auch, wenn die Einzelgespräche dann wieder im selben Raum stattfinden, mit demselben Schreibtisch, ja auch im Nachgang irgendwie eine Lösung gefunden werden.
Ja, hast du völlig recht. Ist eigentlich eine ideale Ausgangssituation, um später sich zu überlegen, so, ich weiß schon, woran wir üben. Nämlich das, was ich hier zeige, kann man immer am besten beüben. Das, was ich in Australien zeige, kann man nicht so gut beüben. Mhm. Aber das hat sich ja hier gezeigt. Das ist immer ein guter Einstieg.
Ich weiß nicht, ob das in den Rahmen sprengt, aber Sebastian, mich würde noch interessieren, wie ging es denn dir dann mit der Situation? Weil ich höre so raus, du musstest da entgegen dem handeln, was dir irgendwie von der Pike auf beigebracht wurde. In so diesem Kosmos der idealen Welt auf einer spezialisierten Konzeptstation, wo halt alles nochmal ein bisschen anders ist als in jedem anderen Setting, wo man danach arbeitet. Also erinnerst du dich noch dran? Was hast du danach gedacht?
Ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch damals Assistenzarzt. Das heißt also, mein Playbook für die verschiedensten Szenarien war eh noch nicht so wahnsinnig dick. Und ich war das natürlich einerseits gewohnt, mich viel so zu verhalten, wie ich es noch nicht kannte. Aber das fand ich schon schwierig, weil ich natürlich auch wahnsinnig Angst hatte, einen Fehler zu machen, da jetzt irgendwelche Sachen falsch zu machen. Wusste ja auch so um die Dynamik im Vorfeld. Ich wusste auch um die Suizidalität, die natürlich auch echt häufig aufkam in solchen Drucksituationen. Das hat mich selber sehr stark unter Druck gesetzt und ich war ziemlich froh, dass ich dann, nachdem wir diese Situation jetzt erstmal irgendwie beendet hatten, ich mit anderen Menschen mich gleich austauschen konnte. Also auf der Zwangsstation, auf der ich gearbeitet habe, gibt es ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr erfahrenes Pflegeteam, die wahnsinnig viele Fort- und Weiterbildungen im Bereich Zwang auch gemacht haben. Die haben jahrzehntelange Berufserfahrung. Wir haben übrigens auch schon mal in der Folge mit Anja Kussero, der Pflegeleitung von dieser Station, eine Folge über Zwang gemacht. Kann ich nur empfehlen. Und ich fand das total wichtig, das dann mit anderen Personen aufzuarbeiten und auch so zu erfahren, okay, das Handeln, das war nicht ideal, aber das war typisch für so Situationen. Es ist halt häufig kompliziert, ja, die Fälle weichen dann vom Scherenschnitt, den man im Kopf hat, ab. Und das war so für den Moment okay. Schwieriger fand ich dann so ein bisschen so, okay, wie soll das denn jetzt weitergehen? Weil von meinem Büro aus befand sich zwischen der Station dann nochmal die Stationstür und da ging das dann weiter. Da musste die Stationstür kontrolliert werden, ja. Und da konnte ich dann die Patienten einfach auch zurücklassen und sagen, okay, das ist jetzt für mich gar nicht
ihr Problem.
Mehr so ein Problem, wie lange sie da steht, aber das hat mich dann schon auch beschäftigt, weil, also wenn etwas so schwer ist und Zwangsstörungen befinden sich für mich jetzt so auf so einer Seite, die konnte ich nie so gut aus eigenen Gefühlen in mir selber nachbilden. Das hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten und das hat mich schon sehr betroffen gemacht.
Wie ging es denn therapeutisch weiter?
Ja, aber wir können ja vielleicht mal kurz darüber reden, ja, was macht man denn genau für einen Therapieplan, ja, wenn wir jetzt sowas haben, so eine Patientin, also das heißt, wir haben bei ihr beobachtet ein sehr dynamisches, expansives Zwangskontrollverhalten. Das hat sich ganz schnell die neue Umgebung auch einverleibt und da auch keinen Halt gemacht. Was würdet ihr denn sagen, was sind denn vielleicht so verschiedene Leitplanken in der Therapie, die jetzt von Bedeutung sein könnten?
Soll ich jetzt erst also eine Bestandsaufnahme machen? Und vielleicht erstmal gucken, was da auch alles dazu zählt. Und auch dadurch auch abprüfen, ob da eine Einigkeit zwischen mir und der Patientin ist. Weil das kann ja sein, dass ich da vielleicht manche Verhaltensweisen, manche Gedanken als zugehörig empfinde, wo die Patientin sagt, dass das ist nochmal was ganz anderes. Also da gemeinsam irgendwie zu schauen, was da alles zu diesem Zwang dazugehört, um dann auch da dann einen Plan abzuleiten.
Ja, vielleicht so eine Problemhierarchisierung zu versuchen zu erstellen. Wenn man alles gesammelt hat, das irgendwie in eine Reihenfolge bringen.
Und also an der Stelle würde man ja wahrscheinlich besprechen, also wir wollen Psychotherapie machen, wir wollen über Medikamente sprechen und wir müssen darüber sprechen, wie wir auf der Station zurechtkommen. Also weil das ist ja ein Punkt, manchmal verbringt man einige Tage damit zu regeln, dass das überhaupt funktioniert, dass es in diesem Setting irgendwie geht. Du hattest da jetzt ja auch schon Probleme angesprochen, die schwierig hätten werden können. Es gibt andere Probleme auf Stationen, wo es einfach erstmal nötig ist, das so aufzubauen, dass man überhaupt zurechtkommt. Aber klar, und da muss man darüber sprechen, wie starten wir jetzt hier mit der Psychotherapie, wie geht's danach weiter und wie gehen wir mit Medikamenten vor? Also die Überlegungen sind, glaube ich, an der Stelle dann dran.
Ja, also eine erste Sache, die kommt Christa jetzt wahrscheinlich dann auch wieder sehr bekannt vor, ist, wir haben aber erstmal Therapievertrag aufgesetzt. Das heißt, wir haben erstmal Verhaltensregeln erarbeitet für solche Situationen und uns Gedanken gemacht, diese Gedanken natürlich gemeinsam mit der Patientin gemacht, ja, was haben wir denn für Möglichkeiten, wenn es eben wieder so eskalieren sollte, und kann nur schon mal vorgreifen, es kam dann häufiger auch zu solchen Eskalationen, vorgesorgt, wie gehen wir mit Suizidalität, wie viele Therapieregelverstöße haben, welche Konsequenzen, ja, wir haben auch auf dieser Zwangsstörungsstation sehr, sehr gute Erfahrungen immer damit gemacht, um diesen Therapieverträgen zu arbeiten. Und es ist auch mal erstaunlich gewesen zu sehen, wie viel so eine gute Compliance dann am Ende auch bewegen konnte, auch bei dem Zwang. Wenn einfach klar war, ich muss mich hier an Regeln halten, ansonsten erfolgt die Entlassung aus dem Setting, auf das ich jetzt ein halbes Jahr lang hingearbeitet habe, dann hat das echt ganz schön Kräfte mobilisieren können.
Vielleicht geht das zu doll ins Detail, aber mich würde schon sehr interessieren, wie hat man das jetzt in diesem Beispiel zum formuliert? Also was für eine Klausel kann man da in den Vertrag schreiben, damit die Patientin das nächste Mal nicht noch eine halbe Stunde kontrolliert nach dem Einzel.
Ich muss jetzt nachdenken, wie wir das genau überlegt haben. Also das Problemverhalten, was am Ende viel größer war, war, dass die Patientin angefangen hat, auf Rückversicherung zu drängen. Also die Rückversicherung, die ich ihr gegeben habe, die hatte offensichtlich gut funktioniert, und sie hatte dann vor allem das Pflegepersonal ausgewählt, weil die natürlich auch viel greifbar waren. Stationsärzte oder sowas, die sowieso nur ein paar Minuten auf der Station sich blicken lassen meistens, also physisch, die hatte sich da sehr viele Rückversicherungen geholt, teilweise auch während der Übergabezeiten. Das hatte dann dazu geführt, dass sie zum Beispiel gegen die Tür geschlagen hat, bis jemand gekommen ist und ihre Rückversicherung. Und wir haben ein Limit für Rückversicherungen am Tag gesetzt. Wir haben 2 Rückversicherungen am Tag erlaubt. Und das hat funktioniert. Erstaunlicherweise.
Genau, das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Ganz konkrete Regeln werden oft ganz gut angenommen. Also wenn das Problem ist, 8 Stunden am Tag duschen auf einem Dreibettzimmer, dann ist die Regelung, sie dürfen genau 90 Minuten duschen. Das funktioniert. Und mit dem Rückversichern, das funktioniert auch erstaunlich gut. Es klingt oft zu pädagogisch und zu konkret, wenn man sagt, sie haben pro Woche 10 Karten für Rückversicherung. Visiten sind aber nicht eingeschlossen, außer es ist die 2. Visite am Tag. Da denkt man sich, ja gut, das ist jetzt ein erwachsener Mensch. Das klingt hier alles nach Pädagogik. Wir sind aber keine pädagogische Einrichtung. Aber gerade bei dem Begrenzen von Rückversicherung, was man irgendwie machen muss, sind konkrete Regelungen erstaunlich gut. Dann wird zwar nochmal verhandelt, ist das jetzt eine 2. Visite, wenn ich kurz draußen war und nach einer Minute nochmal reinkomme? Ja, ist eine 2. Visite. Und gut, aber das hat man dann relativ klar schnell geregelt, und das hilft dem Team super stark. Das Team sagt dann, okay, die 10 Karten sind durch, es ist Freitag, am Wochenende passiert nichts mehr. Und der Patientin oder dem Patienten hilft es meiner Erfahrung nach aber auch. Also je konkreter und praktischer man es formuliert, desto hilfreicher ist es. Bei der Suizidalität, klar, muss man natürlich ein bisschen anders formulieren und die Konsequenzen sind ja auch ein bisschen andere. Aber gerade das Verhalten, das dazu führt, dass andere sagen könnten, das geht hier nicht mit Patienten oder Mitarbeiter, und zwar möglicherweise zu Recht, das kann man oft bei Zwangspatienten relativ gut mit Regeln regeln, weil die Patienten oft das Verhalten doch so gut dann noch steuern können. Das ist bei anderen Krankheiten ja manchmal anders. Wenn man jemand das nicht steuern kann, krankheitsbedingt, dann muss man auch keine Regeln aufstellen. Dann funktioniert es ja nicht mit der Regel. Aber gerade Rückversicherungsverhalten habe ich ziemlich gute Erfahrungen mitgemacht.
Das Schöne daran ist ja auch, dass die Patientin ja dadurch auch erfährt, dass sie es steuern kann, weil das fühlt sich ja aus Patientinnensicht so an, als wäre es eben nicht zu steuern. Deswegen macht die Person das ja auch so oft. Und durch solche Maßnahmen erfährt sie ja dann auch, okay, ich kann mich doch von Moment zu Moment dazu entscheiden, möchte ich jetzt hier meinen Joker setzen oder möchte ich es nicht oder möchte ich es mir noch mal ein bisschen aufsparen, was ja letzten Endes auch irgendwie sehr viel Selbstwirksamkeitserleben oder so den Fokus auf eigene Handlungsspielräume stärkt.
Auf jeden Fall, ja.
Natürlich genau. Dann weiter.
Würdet ihr denn bei dem Fall sagen, dass es eine Indikation für eine Medikation gibt?
Ich kann ja dazu mal was sagen. Wir könnten das alle sagen, aber wir haben uns vorher überlegt, ich soll dazu was sagen. Einer 23-jährigen Patientin gibt man eigentlich nicht so super gerne Medikamente. Also erstens weiß man nie, ob irgendwann eine Schwangerschaft anfängt. Zweitens denkt man, das muss man erstmal psychotherapeutisch versuchen. Und drittens ist einfach 23 Jahre noch relativ jung. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie viel mit Ängsten, viel mit Zwängen und auch mit Depressionen zu tun hat und dass das ihr Leben erheblich beeinträchtigt. Und die Wirksamkeit der Medikamente in dieser Situation wird wahrscheinlich relativ hoch sein. Also ich sage dann immer, wenn ich so einen Patienten habe mit einer Zwangserkrankung, dass diese Medikamente eigentlich Anti-Zwangsmedikamente heißen sollten und nicht Antidepressiva, weil die bei Zwängen und Ängsten viel besser wirken als bei Depressionen. Also bei Zwängen wirken sie ja wirklich gut. Mhm. Und die Art, wie man dann ja vorgeht, ist, man erklärt die Vor- und Nachteile und die Patientin entscheidet ja letztlich, ob sie das nun will. Die Medikamente, die man hier einsetzt, wären sogar bei einer Schwangerschaft meistens nicht irgendwie besonders schädlich. Es sind jetzt keine besonders heiklen Medikamente. Und meine Empfehlung an diese Patientin wäre, auf jeden Fall eine Medikation zu starten. Denn oft ist es so, 6, 8 Wochen unter der Medikation sind die Ängste viel weniger und die Zwänge viel weniger. Und man kann dann immer nicht unterscheiden, war das jetzt die Psychotherapie, die ja auch gleichzeitig gestartet hat, oder die Medikation. Es ist ja dann immer beides. Aber das würde ich dieser Patientin ohne jeden Zweifel empfehlen, weil die einfach doch sehr stark beeinträchtigt ist und das einfach auch eine Hilfe ist. Und ich kann ja mal kurz sagen, was sich als wirksam erwiesen hat. Also was praktisch jeder weiß, ist, SSRIs und SNRIs sind hilfreich. Venlafaxin ist ja ein SNRI, ist auch hilfreich. Und die meisten wissen auch, Clomipramin kann man zur Verstärkung der SSRIs gut geben. Früher, als noch keine SSRIs gegeben, da wurde nur Clomipramin gegeben, hat auch geholfen. Jetzt ist so eine typische Medikation, die Zwangspatienten am Anfang bekommen, ein hochdosiertes SNRI wie 225 Milligramm Venlafaxin oder 40 Milligramm Citalopram plus 50 Milligramm Clomipramin am Abend. Also ich fange dann immer erstmal mit dem SSRI an und wenn das reicht, ist gut. Und wenn es nicht reicht, dann ergänze ich noch Clomipramin. Citalopram ist lustigerweise nicht zugelassen gegen Zwänge, obwohl es natürlich wirkt. Aber in Deutschland ist nur das Escitalopram zugelassen. Beides wirkt natürlich. Aber gut, dann gibt man halt lieber Escitalopram. Ist eh mindestens besser verträglich. Manche sagen ja sogar wirksamer. Venlafaxin ist natürlich auch zugelassen. Und zur Augmentation habe ich schon gesagt, Clomipramin, sowas wie 50 Milligramm zur Nacht, ist sehr bewährt. Manchmal auch 75, mehr braucht man nicht. Ich setze das auch sehr häufig ein bei Patienten, die schwer krank sind. Das hat sich sehr bewährt. Auch Aripiprazol hat eine nachgewiesene Wirksamkeit in der Augmentation. Vor allem bei solchen Patienten, über die wir am Anfang gesprochen haben, wo man manchmal gar nicht mehr weiß, haben die noch eine Distanz zum Wahn, ist das zum Inhalt des Zwangserlebens, ist das schon wahnhaft? Da gibt's ja manchmal so Dinge, wo man sich echt zusammenreißen muss, um zu sagen, es ist kein Wahn. Also da kann eine Augmentation mit einem Antipsychotikum helfen. Ich finde ganz interessant, dass die Zwangsexperten lehren, Bupropion hilft nicht. Auch Mirtazapin, Lithium und Gabapentin helfen nicht. Ich finde, man sollte bei viel mehr psychischen Krankheiten dazu sagen, was nicht hilft, weil man das dann auch in der Verzweiflung nicht einsetzen soll. Also da gibt's Studien zu, Bupropion, Mirtazapin, Lithium und Gabapentin helfen nicht. Setzt man auch normalerweise ja nicht ein, aber kann man dann auch sich sparen. 20-30% der Patienten profitieren nicht von der Medikation. Das entspricht auch ungefähr dem, was man so beobachtet in der freien Wildbahn. Das sind eben Patienten, die dann mehr Psychotherapie brauchen, oder die man eben nur damit oder nicht nur, also ausschließlich damit behandelt. Manche profitieren auch nicht und dann kann man das Medikament auch wieder absetzen. Bekannt, dass das bei der Zwangsstörung länger dauert, bis die Medikamente wirken, als bei Depressionen und Angsterkrankungen. Viele sagen, man muss 12 Wochen warten. Ich glaube das auch. So lange dauert zwar keine Krankenhausbehandlung, aber kann ich auch nicht ändern. Also die Wirksamkeit der Medikation kann man nicht nach 4 Wochen beurteilen. Da sieht man oft noch wenig. Nach 6 Wochen sagen die Patienten schon mal, ja, ist besser geworden. Aber das sind die Größenordnungen. Nach 8 und 10 Wochen, dann können die Patienten auch selber beschreiben, wenn es besser geworden ist, dass es besser geworden ist. Aber ich finde, bei Zwangserkrankungen muss man wirklich nicht zu früh das Pferd wechseln, sondern nach 12 Wochen soll man Bilanz ziehen. Es wird empfohlen, immer Blutspiegel zu messen, weil 30% der Patienten non-compliant ist. Das ist auch die Erfahrung, dass Ängste vor Nebenwirkungen bei Angstpatienten, aber eben auch bei Zwangspatienten oft dazu führen, dass die Patienten es nicht nehmen. Das ist aber wichtig, wenn man dann nämlich sagt, ja, es hat nicht gewirkt und das steht in irgendeinem Arztbrief und 2 Jahre später will der Patient das Medikament dann doch nehmen und dann steht da, ja, aber Clomipramin und Venlafaxin waren nicht wirksam. Dann hat man ja 2 sehr wirksame Substanzen, die man nicht mehr einsetzen würde. Dabei sind sie vielleicht nicht eingenommen worden. Also die Blutspiegel sind schon wichtig, auch weil man ja üblicherweise hohe Dosierungen nimmt. Also bei der Depression und jungen Menschen sagt man oft, ja, komm, schauen wir mal, dass wir mit wenig auskommen, finde ich auch richtig. Bei der Zwangserkrankung gilt es als Konsens, dass man im Zweifel die obere Dosiskante, die überhaupt noch zugelassen ist, nimmt, einen Blutspiegel misst und wenn der zu niedrig ist, sogar nochmal steigert. Aber da hampelt man eigentlich nicht im unteren Dosisbereich rum, sondern da gibt man normalerweise die hohen Dosierungen. Da muss man aber eben auch aus dem Grund die Blutspiegel messen. Und dann ist es so, die Studien sagen, man macht ja also nach allen Leitlinien und nach aller Vernunft immer Psychotherapie und Medikamente gleichzeitig. Und wenn dann die Symptomatik abklingt, das ist ja oft so, dass die Zwangssymptomatik nach 6 oder 9 Monaten viel, viel besser geworden ist, dann sagen die Studien, kann man mit den Medikamenten auch mal langsam sich wieder zurückziehen und aufhören, ohne dass der Patient schlechter wird und Psychotherapie macht man weiter. Die Patienten stehen da oft nicht so drauf. Die sind oft dann ziemlich medikamentenfixiert oder geben dem eine hohe Sicherheit. Gut, wenn es gut vertragen wird, kann man dann natürlich so mitmachen. Aber diese super hohen Dosierungen kann man vielleicht mal auf mittlere Dosierungen reduzieren. Aber wenn ein Patient mitmacht, kann man auch langsam ausschleichen. Dann über viele Monate, aber kann man schon machen. Denn es ist auch so ein bisschen unklar, wie lange die Medikamente überhaupt wirken. Also in Deutschland ist ja einer der bekanntesten und anerkanntesten Zwangsexperten Professor Voderholzer. Der hat jetzt bei der letzten DGPPN Symposium zum Zwang gesagt, er wisse gar nicht, also dass die Medikamente in den ersten 6 Monaten, 12 Monaten voll gut wirken. Das ist ja unstrittig, das weiß er auch. Aber ob die nach 5 Jahren noch genauso gut wirken oder ob die dann nur noch 10% oder gar nichts mehr wirken, das sei ja schwer zu sagen. Studien gibt es dazu wenig. Ich glaube, dass das bei Depressionen, Angsterkrankungen und auch Zwangserkrankungen so ist, die wirken dann nach einigen Jahren nicht mehr so. Also man kann die dann auch wegsetzen, vor allem wenn es dem Patienten gut geht und Psychotherapie fortsetzen oder irgendwann auch mal aufhören. Das geht, glaube ich, auch. Naja, und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist die Brain Stimulation. Kann auch im Einzelfall wirksam sein. Ich habe da selbst keine Erfahrung mit, aber da gibt es jetzt auch Studien zu. Also das wäre vielleicht mein erster Überblick dazu. Ergänzt mal, wie macht ihr es dann praktisch so?
Vielen Dank erstmal, das war total interessant. Ich hätte mindestens 2 Sachen falsch eingeschätzt. Und zwar das mit der Compliance hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich, glaube ich, dem Denkfehler aufgesessen wäre. Die zwanghaften Patienten, die sind auch besonders gewissenhaft und nehmen das genauso, wie ich es verordnet habe. Insofern ist das ein guter Hinweis, da mal den Spiegel zu kontrollieren. Und ich hätte wahrscheinlich auch nicht wirksame Medikamente zu früh aufgegeben, weil ich wusste nicht, dass man 12 Wochen warten muss.
Mhm. Ja. Also bei den Depressionen kriegt man das ja so beigebracht, wenn es nach 2 Wochen nicht wirkt, dann kannst du schon wechseln. Gut, praktisch wartet man 4 Wochen, aber nach 4 bis 6 Wochen wird man unruhig, wenn man Antidepressiva gibt. Bei Zwangskrankheiten sind 4 bis 6 Wochen noch zu kurz. Also wenn einer jetzt nach 8 Wochen wechselt, ist auch nichts gegen einzuwenden, aber jedenfalls deutlich später und vor allem natürlich auch in Abhängigkeit der Schwere der Erkrankung. Wenn einer jetzt bis vor 4 Wochen noch gesund war und jetzt hat er plötzlich ganz schwere Symptome, dann geht's auch schneller weg. Aber diese Patienten kommen ja meistens nach 8 Jahren, 5 Jahren, 3 Jahren schwerer Symptome. Da geht das auch nicht sofort weg. Das ist aber so.
Ja.
War nochmal ein wichtiger Punkt mit der Dauer, weil da ja aufgrund des hohen Leidensdrucks auch viel Druck im Kessel ist, ne? Und ja, wahrscheinlich auch nicht besonders viel Geduld auf allen Seiten verbunden mit dem.
Und der zweite Punkt ist, man hat ja eigentlich auch nicht viele Optionen. Also wenn man jetzt ein SNRI wie Venlafaxin mit 225 Milligramm gibt plus 50 Milligramm Chlormipramin, wenn man dann nach 4 Wochen sagt, das wirkt nicht, ja, was will man denn da noch geben? Also die anderen SSRI sind auch nicht besser, ja, SNRI sind eher besser als SSRI. Da ist ja überhaupt keine Luft mehr und das Chlormipramin als Augmentation, also der erste Versuch ist schon das, was wahrscheinlich am besten wirkt. Alles andere kann man natürlich auch mal versuchen. Wenn der Vaccin nicht wirkt, dann versucht man mal Escitalopram, schön und gut. Aber wie viel kann man sich davon noch erhoffen? Also auch das ist ein Grund, warum man nicht zu schnell wechseln soll, weil man nicht ein sehr gutes zweites, einen sehr guten Plan B hat. Ne?
Ja, danke Jan, dass du das so ausführlich berichtet hast. Ich wollte gar nicht mehr aufhören zuzuhören. Wir haben im konkret vorliegenden Fall natürlich auch, also diese Besonderheit des stationären Settings, dass wir natürlich ein relativ engen, kurzen Zeitraum eigentlich haben, in dem wir versuchen wollen, irgendwie so viel wie möglich zu erreichen. Deswegen tut man sich dann naturgemäß mit der Entscheidung, warten wir den Verlauf erstmal ab, bis wir eine Medikation beginnen, sehr, sehr schwer, denn man wird die Wirksamkeit der Medikation ja gar nicht mehr erleben, voraussichtlich im stationären Setting. Und da ist man ja natürlich als Behandlerteam auch ehrgeizig und will Unterschiede sehen. Und deswegen haben wir jetzt, glaube ich, sicherlich auch häufig, vielleicht aber auch aus der Tatsache heraus, dass wir eine Spezialstation waren und eben auch häufig besonders schwere Fälle bekommen haben, eigentlich sehr regelmäßig für die medikamentöse Unterstützung entschieden. Bei der Patientin haben wir tatsächlich Sertralin gegeben und Clomipramin, beides hochdosiert und haben dann auch die Therapie im Verlauf auch noch Aripiprazol, also Abilify, ergänzt, was für mich so von der Indikation her immer besonders gut funktioniert hat, wenn es eine starke Fusion mit den Zwangsgedanken gab. Also es ist ja ein sehr interessantes Grenzgebiet, Zwang in Richtung Psychose, weil letztlich unterscheiden starke Zwänge von einem Wahn ja dann eigentlich nur noch die Überzeugung, dass es auch so ist und das verschwimmt einfach nach hinten raus, ganz, ganz klar. Und vielleicht ist es eine Milchmädchenrechnung zu denken, okay, dann hilft natürlich auch ein Antipsychotikum, was irgendwie auf irgendeine Art und Weise hilft zu unterscheiden, was ist real und was ist eben nicht real. Ich habe bei der Patientin tatsächlich aber auch so ein paar Prozentpunkte rausgekitzelt. Was ich noch anfügen wollte, ist, neben der Deep Brain Stimulation, die du ja gesagt hast, die habe ich tatsächlich einmal gesehen, klinisch. Dass die repetitive transkranielle Magnetstimulation noch sehr gute Daten mittlerweile liefert, auch für die Behandlung von Zwanzer.
Ja, das habe ich auch gehört. Und zu dem Antipsychotikum kann man ja sagen, man gibt ja meistens so einen niedrigen Dosisbereich da, also 5 Milligramm Aripiprazol, genau, oder 2,5. Risperidon gibt man so ein halbes bis 1 Milligramm. Kann man auch mal 1,5 geben, aber dann ist schon eigentlich zu viel. Oder Olanzapin so 2,5 bis 5 Milligramm. Und obwohl die vom Kopf her nicht so passen, die wirken oft schon nochmal zusätzlich gut. Genau in dem Punkt, was du sagst. Also ich habe mich da auch viele Jahre immer sehr schwer mitgetan, weil ich mir gesagt habe, das ist doch gar keine Psychose. Was soll ich denn da mit dem Antipsychotikum? Aber die Erfahrung lehrt einfach, nee, es hilft aber einfach doch relativ gut. Und in der Dosis ist ja auch meistens sehr gut verträglich. Also wenn man nicht weiterkommt spätestens, ist das auf jeden Fall berechtigt, das zu versuchen in so einer vernünftigen Dosis. Ne? Höhere Dosierung habe ich gar keine Erfahrung mit, macht glaube ich kein Mensch. Also ich würde jetzt nie mit einem Zwangskranken 20 Milligramm Olanzapin geben, aber 2,5 Milligramm, das kann schon was bringen.
Hey, dann könnten wir uns ja eigentlich jetzt so dem nachpharmakotherapeutischen nächsten Kapitel widmen. Ja? Also die Patientin ist ja quasi dann gelandet bei uns auf der Station und ja, wie gehen wir therapeutisch vor? Was wisst ihr denn noch so, was sind denn so Elemente von einer Zwangstherapie? Ich will jetzt keine Prüfungssituation machen, aber ich wollte vielleicht mal nicht nur alleine reden.
Expo!
Das erzähle ich das gerne. Expo? Ja?
Ja. Ruf ich jetzt mal so rein.
Okay, was heißt das denn?
Ja, genau. Also, das muss man dazu sagen, wäre jetzt der klassische verhaltenstherapeutische Zugang zu Zwangssymptomen. Dispositionstherapie, die Expo an sich ist natürlich nur ein Element davon, aber Da kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, wie man sich in Richtung Expo annähert. Aber Exposition wäre ja im Prinzip mit diesen unangenehmen Angst- und Anspannungsgefühlen zu konfrontieren, die entstehen, wenn man eben die Rückversicherung unterlässt oder die Zwangshandlung unterlässt, um dann die Erfahrung zu machen, dass diese Gefühle auch wieder weniger werden, sodass dann Lernen stattfinden kann, wie es auch ohne Zwang funktionieren kann.
Da sieht man ja an dem Fallbeispiel schon mal sehr deutlich auch, wie aversiv das ist oder was da auch an Vorbereitung alles nötig ist. Weil das ist ja genau das, was ja eben diesen Druck erzeugt, ne, wenn die Patientin in der Tür steht und sagt, ich gehe jetzt hier nicht, bis ich das nicht alles nachkontrolliert habe. Die wird natürlich nicht irgendwie begeistert sein, wenn man ihr irgendwie 2-3 Sitzungen später vorschlägt, genau das als haupttherapeutischen Fokus zu machen, oder? Oder wie begeistert war sie?
Überhaupt nicht. Wobei, ich glaube, das war auch so ein klassischer Fall von zwei Herzen in einer Brust bei der Patientin, weil die auch einen wahnsinnigen Leidensdruck hatte und die wollte ja auch eine Therapie. Aber man hat auch ganz klar gemerkt, wie schwer das ist für sie, das jetzt so zu machen. Und der Weg zur Expo, der ist, denke ich, auch nochmal wichtig, denn wir wollen ja nicht irgendeine Expo machen, sondern wir wollen ja Expo auch richtig machen. Und wir haben da jetzt in dem Setting klassischerweise immer angefangen. Ach, mir fällt ein, wie gesagt, dass das klassische verhaltenstherapeutische Weg. Ich glaube, die Zwangsstörung ist eine der wenigen Indikationen, wo die VT tatsächlich den anderen Verfahren klar überlegen ist, wo man sagt, okay, also Expo, das ist hier einfach ein Muss, das ist absolut erste Wahl. Da geht eigentlich auch nicht viel drum herum. Wir haben Zwangsprotokolle gemacht. Also es ist vielleicht was Ähnliches wie Verhaltensanalysen, die wir ja auch aus der VT mal kennen, dass wir also verschiedene Zwangssituationen dann aufgeteilt in Situationen, wie hat sich der Körper gefühlt, was war meine Reaktion, was waren die Konsequenzen, aufgedröselt haben, etwas mehr sichtbar zu machen, was da passiert, weil vieles von dem passiert eigentlich klassischerweise total auf Autopilot. Also viele Patientinnen sind sich gar nicht bewusst, was sie da eigentlich machen. Das ist eine Handlungskaskade, die geht unbewusst vor sich. Es wird auch häufig nicht richtig verstanden, welche emotionalen Komponenten dabei beteiligt sind. Und es geht ja auch darum, den Moment zu identifizieren, an dem man noch handlungsfähig ist. Und das kann man, finde ich, ganz gut mit diesen Zwangsprotokollen erkennen. Das ist etwas mühsam, weil es eine sehr detaillierte Arbeit ist und auch einfach von Wiederholungen profitiert. Das ist für Therapeutinnen und Patientinnen nicht immer der absolute Favorite, aber schon was sich lohnt, das gut und gründlich zu machen. Und dann beginnt man mit der Erstellung einer sogenannten Expositionshierarchie oder auch einer Angsthierarchie, kann man sie auch nennen. Das heißt, dass wir uns verschiedene angstbesetzte Situationen oder eben zwangsbesetzte Situationen angucken und überlegen, okay, welchen Prozentrang Anspannung oder Angst würde jetzt das Unterlassen einer Neutralisations-, Vermeidungs- oder Zwangshandlung in mir auslösen. Da setzen wir erstmal die Benchmark so bei 100. Das ist die größtmögliche Anspannung. Ist auch ganz wichtig. Wir haben einen Deckel. Es gibt eine größtmögliche Anspannung. Da geht nichts drüber. Machen dann wirklich ganz geduldig eine Liste mit verschiedensten Situationen. Da gibt es dann auch Situationen, die machen 10% Angst und welche, die machen 70. Und für die erste Exposition suchen wir uns was so um die 50-60% aus. Expositionen leben davon. Das ist eine emotionale Reaktion. Das heißt, etwas allzu Belangloses darf es nicht sein, aber gleichzeitig müssen wir schon auch einen verdaulichen ersten Happen wählen, wo wir eine gewisse Chance haben, auch einen Erfolg mit zu erzielen. Das ist sehr, sehr wichtig in dem Vorgehen. Die Wahl dieser ersten Exposition, die wird sehr gründlich getroffen. Wurde zum Beispiel auch in dieser Spezialstation tatsächlich vom ganzen Team begleitet. Patienten haben sich vor ihrer ersten Expo dem Team vorgestellt und haben ihren Plan präsentiert. Das Ganze war auch noch ein bisschen in ein etwas größeres Konzept eingebettet, in die Acceptance and Commitment Therapy. Aber wenn ich jetzt auf die im Einzelnen eingehe, dann wird es ein bisschen zu weit für irgendwelche Kommentare.
Die Theorie, genau.
Soweit die Theorie, ja.
Und wie lief es denn praktisch bei dieser Patientin? Also ohne jetzt die Schweigepflicht zu brechen, aber wie läuft das denn dann praktisch? Welche Widerstände sieht man denn dann so?
Also viele. Zunächst mal war es, ich meine, in der ersten Exposition, das war ein kompletter Misserfolg. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, wir haben die Situation nicht gut beenden können. Ich glaube, es war sowas wie Stationstür oder ähnliches, was wir uns ausgesucht haben. Also es bietet sich natürlich auch was an, wie du schon eingangs gesagt hast, Jan, etwas zu nehmen, was tatsächlich auch da ist und was uns natürlich auch in der täglichen Behandlung sehr im Weg war gleichzeitig. Und es hat nicht gut funktioniert, muss man tatsächlich sagen. Also das erlebt man, oder das haben wir auch immer wieder erlebt. Wir haben es ja auch mit eher schweren Zwangserkrankungen zu tun gehabt, dass es dann nicht funktioniert. Gleichzeitig gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Fälle, wo diese erste Expo einfach wirklich klasse funktioniert. Die muss gut vorbereitet sein. Das Expositionsrational muss vorbesprochen sein. Also diese klassische Angstkurve während der Exposition, Erwartungen und so weiter. Aber in dem Fall war es wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, wir waren 2 weitere Expositionen so weit in der Therapie, dass wir den Therapievertrag aktivieren mussten. Und dass es ein Timeout zu Hause gegeben.
Genau, ich habe so ein bisschen so gefragt, weil das eben sehr häufig ist. Und wenn man dann aber weitermacht, ist es auch so häufig, dass es dann irgendwann besser funktioniert. Erzähl mal, was du da so für Erfahrungen gemacht hast, wenn es dann irgendwann doch funktioniert.
Also vielleicht erstmal noch so von den Hindernissen auf dem Weg zu einer guten Exposition, denn die ist gar nicht so einfach zu machen. Also für die Patientinnen ist es wahrscheinlich somit das Schwierigste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, so eine Exposition zu machen. Aber ich finde auch therapeutisch ist es was, was häufig unterschätzt wird und ich sicherlich auch am Anfang unterschätzt habe. Denn es gibt ganz, ganz viele Fallen und Fallstricke, die man antreffen kann. Denn es gibt, je intelligenter unsere Patientinnen sind, desto cleverer sind sie auch in ihren Vermeidungsstrategien oder in ihren Neutralisationsstrategien. Und die können echt unfassbar klug sein. Und das kann echt ganz schön Gehirnschmerz kosten, da hinten dran zu kommen. Das heißt, aber Exposition ist es echt wichtig, sich die ganz genau mit anzugucken, dabei zu sein, sich auch die Zeit zu nehmen. Die dauern häufig 2 Stunden. Das ist total schwierig, in den Alltag zu integrieren. Aber es muss irgendwie sein, die Erstexpo ist sowas Relevantes und sowas Wichtiges. Und wenn sie dann irgendwie nicht funktioniert, dann ist es echt Detektivarbeit zu suchen, was da passieren kann. Habt ihr das, ist euch das mal untergekommen, was PatientInnen in Expositionen alles machen, eine Exposition nicht erfolgreich zu machen?
Also auch ganz viele gedankliche Sachen, ne, die gar nicht so nach außen sichtbar sind. Ja, also sich irgendwelche beruhigenden Sachen immer wieder zu sagen oder eben auch so eingebautes Rückversicherungsverhalten, so wie wenn das jetzt nicht gefährlich ist, dann wird meine Therapeutin jetzt gerade nicht daneben stehen. Oder zu sagen, letzten Endes ist da jetzt auch eine zweite Person, die da noch einen Blick drauf hat, dass das schon so alles passt, also dass man in dieses Rückversicherungsverhalten ja auch mit einbezogen wird, ob es jetzt auf der Verhaltensebene irgendwas stattfindet, was man so sehen würde.
Beliebt ist auch, sich aus anderen Gründen Tavor verschreiben zu lassen, weil man ja so viel Angst hat. Dann klappt es natürlich auch nicht mit der Exposition, weil man dann nicht die Angst aufbaut, die man erleben muss, damit man erlebt, wie die auch wieder abklingt. Also das ist nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Dann bringt die Exposition nicht so viel, obwohl wir alle Patienten kennen, die auch ein Benzodiazepin am Anfang kriegen und vielleicht auch brauchen und wo man trotzdem schon mal anfängt. Aber wenn es wirklich ins Eingemachte geht, also wenn die ganzen Vorbesprechungen, die Hierarchiebildung, die ganzen Vorgespräche zu Ende sind und es wirklich um die Exposition geht, dann ist schon gut, auch kein Tabu zu nehmen. Ja. Und naja, frühzeitiges Weglaufen, aus welchen Gründen auch immer, ist, glaube ich, das Häufigste, was ich so sehe, dass man es eben abbrechen muss, bevor es zur eigentlichen Exposition kommt. Und eins der Probleme, die voll häufig sind, und das verstehe ich auch, warum das schwierig ist, es dauert halt länger als 50 Minuten. Also Vorgespräch, da reingehen, Angst kriegen, die Angst klingt ab, es nachbesprechen, ist keine 50-Minuten-Nummer. Also so schnell geht's nie. Also das dauert einfach länger. Die niedergelassenen Zwangstherapeuten nehmen sich auch gerne Doppelstunden dann psychotherapeutisch, dann klappt's schon besser. Aber selbst auf der Station wissen wir, dass das einfach super schwer zu planen ist. 1,5 Stunden mit der Option auf 2,5 Stunden, das passt einfach in keinen Therapieplan so richtig, also von den Therapeuten so richtig rein. Aber es ist oft erforderlich, anders geht's eigentlich nicht. Ne?
Ja, so ist es. Also auch wieder zuletzt erlebt, also mit den Vermeidungsstrategien, dass PatientInnen dann eben zum Beispiel Achtsamkeitsübungen gemacht haben während der Exposition, ja, die 5-4-3-2-1 Übung oder eine Atemübung oder ähnliches. Und da muss man natürlich sehr gut aufklären, ja, und sagen, okay, was ist eigentlich das Ziel einer Exposition? Das Ziel einer Exposition ist, dass sie Angst bekommen. Richtige, pure, reine Angst und nichts anderes als das. Man muss natürlich sehr gut aufklären darüber, was befindet sich hinter dieser Angst, was hat man davon, dass man sich in so eine völlig irre Situation begibt, wie Todesangst fast zu haben. Und je besser das verstanden ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Exposition dann funktioniert, ja. Die Patientin ist leider kein gutes Beispiel, weil wir kamen in den Expos mit ihr nie gut voran. haben da wenig Erfolge erzielt. Wir haben dann viel Sozialpsychiatrisches organisiert, um irgendwo so eine gewisse Lebensqualität sicherzustellen. Und mir haben dann immer viele erfahrene TherapeutInnen gesagt, das passiert, das gibt es. Das kann dann sich vielleicht auch in vielen, vielen Jahren anders präsentieren. Ich habe die Patientin nach vielen, vielen Jahren leider nicht mehr gesehen. Ich weiß bis heute nicht, wie es ihr geht. Aber Jan, du hast es ja auch schon gesagt, das kann ganz häufig dann zu anderen Zeitpunkten doch nochmal besser funktionieren. War das deine Erfahrung?
Genau, das habe ich ganz häufig erfahren, dass die Patienten, solange noch wir Therapeutinnen und Therapeuten mit ihnen die Expos machen, ja, klappt mal eine, aber viele klappen nicht so. Und was dann oft klappt, ist, wenn die Patientinnen und Patienten dann irgendwann selber übernehmen, die verstehen ja alle, okay, ich muss Angst kriegen und ich muss es aushalten und es wird dann nachlassen. Und das höre ich schon auch häufiger, dass Patienten dann sagen, also in Begleitung hat das sowieso aus 17 Gründen nicht funktioniert, aber am Wochenende, da habe ich mir gedacht, so jetzt mache ich es mal, jetzt gehe ich zum Netto, jetzt kaufe ich da ein. Und ich habe auch richtig Angst gekriegt, aber ich bin dann einfach so lange da geblieben, bis es besser wurde. Und wenn das einmal passiert ist, dann hat man sehr viel erreicht, weil wenn die Patienten das dann wiederholen und immer wieder machen, dann tritt ja genau der Effekt ein, den wir brauchen. Also manchmal denke ich, wir erklären denen das, wir machen es auch mit und vor. Ist auch nicht so schlimm, wenn es dabei nicht funktioniert, wenn sie es trotzdem verstehen, ich muss es machen, ich kriege dann Angst, aber die lässt nach und wenn sie es einmal erlebt haben, auch wenn keiner von uns dabei war, dann sind die Patienten natürlich auf einem guten Punkt und dann kann man besprechen, ja, sie müssen immer wieder das machen, was ihnen Angst macht und die Zwangshandlung nicht machen, also die Exposition mit Reaktionsverhinderung, sagen wir deswegen ja auch immer, also eben die Klinke anfassen, sich nachher nicht die Hände waschen und wenn sie erleben, dass der Gedanke dann auch wieder weggeht, dass ich mich jetzt angesteckt habe. Wenn sie das immer wieder wiederholen, dann ist es gut. Und naja, also es gibt einfach Patienten, die ganze stationäre Behandlung überklappt es nicht und dann trifft man sie 6 Monate später beim Lidl und dann sagt man, wie geht's? Und die sagen, ja, jetzt habe ich es raus. Das habe ich jetzt dann alleine immer gemacht, hat jetzt geklappt. So selten ist das nicht, glaube ich.
Das finde ich sehr schön, dass ihr diese Beispiele erzählt, weil ich habe mich gefragt, also ich kenne schon auch, dass ich als Therapeutin dann doch so anspruchsvoll bin, dass ich mir schon sehr wünschen würde, dass auch die erste Expo schon klappt. Und ich frage mich, wie weit verbreitet diese Haltung ist von, das gehört vielleicht auch zum Prozess, dass es am Anfang nicht klappt und ob wir das vielleicht ein bisschen normalisieren können hier. Weil ich mich frage, ob nicht doch auch die ein oder andere Expo auch von therapeutischer Seite vermieden wird, aus Angst, dass es nicht klappt oder dass irgendwas Blödes passiert oder dass es den Rahmen sprengt.
Also ich habe da so eine Meinung, das können wir normalisieren und die Patienten sind ja auch manchmal so, dann sagen sie aus sozialer Erwünschtheit, dass es super gut funktioniert hat. Ja, also das hat prima geklappt, aber dann erzählen sie einem 2 Monate später, also richtig gut habe ich das erst verstanden, als ich es alleine machen musste. Und ja, also wieso sollte das denn beim ersten Mal gut klappen? Das ist ja... Das kann man gar nicht erwarten.
Ich finde das auch im Gegenteil ganz entlastend, das mit Patientinnen gleich zu sprechen, dass man erstmal probatorisch eine Expo macht, um dann im Nachgang eine Fehleranalyse zu machen. Also, dass man das nicht gleich so diesen Druck hat, das muss jetzt klappen oder nicht und dann ist es entweder erfolgreich oder nicht, sondern dass man das eigentlich schon so mit einpreist, zu sagen, wir machen jetzt einmal einen Versuch, um dann rauszufinden, an welchen Stellen das alles irgendwie, warum es nicht geklappt hat. Und genau damit weiterzuarbeiten. Und wenn es dann im ersten Versuch klappt, ist ja super. Aber meiner Erfahrung nach ist das ja meistens nicht der Fall.
Und ich kann auch noch die Exposition erzählen, die hier in unserer Klinik immer wieder erzählt wird. Da kann man sich dann selber ein Bild machen, ob die geklappt hat oder nicht. Das war ein Patient mit einer Angsterkrankung und der hatte Angst vor engen Räumen. Und dann hat der Psychologe gesagt, ja, können wir doch hier Aufzug fahren, das macht ihn doch wahrscheinlich Angst. Nein, da habe ich furchtbar Angst, dass der stecken bleibt und das ist zu viel. Und dann haben die es natürlich ein paar Mal besprochen und sind zum Ergebnis gekommen, top Expositionsübung, einfach mal Aufzug fahren, ne? Wir haben hier so einen Altbau, also inzwischen haben wir auch einen Neubau, damals hatten wir nur den Altbau. Die Aufzüge sind auch alt, die haben sich in diesen Aufzug gestellt, sind losgefahren. Natürlich ist das Ding wirklich stecken geblieben, ne? Echt und tatsächlich. Man weiß nicht genau, ob der Patient mehr Angst hatte oder ob es dem Psychologen unwohler war. Also ich habe mit beiden gesprochen, beiden war es unwohl. Aber das hat 3 Stunden gedauert, bis die da wieder raus waren aus dem Aufzug. Ja. Und ich kann das jetzt erzählen und auch ein bisschen dabei lachen, weil der Patient gesagt hat, also das hat eigentlich ganz gut geholfen. Das war zwar dann Flooding natürlich, aber der Psychologe war dabei. Die haben beide Angst gekriegt, aber der Patient auch. Und das hat aber auch nachgelassen nach den 3 Stunden. Ich meine, man ist ja im Gesprächskontakt mit den Technikern und jeder weiß auch, also gut, das dauert jetzt eine Zeit, aber da kommen sie schon raus. Und der meinte, also das hat eigentlich super funktioniert. Also das hat mir echt geholfen. Ja.
Ein schönes Beispiel.
Flooding heute nicht mehr, weil das auch zu viel sein kann, dass manche Flugangstbehandlungen laufen noch so, aber normalerweise macht man das nicht gewünscht. Aber ja, so läuft's und ich denke auch die Zeit, 3 Stunden, das ist eigentlich genau die richtige Zeit, die man braucht. Ne?
Mhm. Habe ich auch gerade gedacht, dass du es erzählt hast, das ist ja sonst eine Schwierigkeit mit den Aufzügen, die sind zu schnell. Da hat man ja gar keine Habituation eigentlich, also gar keine Chance. Eigentlich ist das optimal, dass der Aufzug da mal stecken bleibt.
Jetzt hatte der Chefarzt da seine Finger im Spiel.
Alle sind unschuldig.
Ja, aber ich denke auch, also mit den Expos ist es vielleicht auch wie mit der Sexualität. Wir dürfen da auch nicht die Erwartung haben, dass das erste Mal gleich super funktioniert. Und vielleicht vergleichen wir das auch mehr mit anderen Lebenssituationen. Ne? Und das ist auch was ich finde, ich generell im Bereich Zwangsstörung sehr, sehr wichtig finde. Es gibt da halt keine reine Lehre. Es ist auch nicht das, was wir unseren PatientInnen zu spüren geben dürfen, wenn wir mit denen reden und sagen, so, es gibt eine richtige Verhaltensweise, sondern im Grunde dreht sich alles darum, flexible Verhaltensweisen für verschiedene Situationen zu erlernen und auch diese Flexibilität anzulernen. Und das ist, finde ich, das, was bei Zwangsstörung eben gerade gestört hat. Es ist ein sehr rigides, gleichbleibendes Reagieren auf unterschiedliche Situationen, das dann ganz häufig nicht funktioniert, aber in manchen Situationen natürlich funktioniert. Und es geht eben darum, diese Flexibilität zu erlernen. Und diese Flexibilität brauchen auch TherapeutInnen.
Kann ja da auch ein gutes Vorbild sein. Mhm. Also wenn wir versuchen, ein Behandlungskonzept zu machen und dann selber die Vollkrise kriegen, wenn es irgendwie mal an der einen oder anderen Stelle nicht so klappt wie geplant. Mhm. Ja. Wäre vielleicht in der Hinsicht auch nicht das beste Vorbild.
Mhm. Ja, und du hast gesagt, die Expos haben nicht so gut geklappt mit der Patientin. Was war denn dann euer Weg, die Behandlung zu einem guten Ende zu bringen?
Wie ich schon gesagt habe, also es ging dann eben erstmal darum, dass wir die Medikation eindosiert hatten und auch ein bisschen Hoffnung hatten, dass sich da vielleicht was tut. Und gleichzeitig war auch unser Eindruck, dass die Bereitschaft noch nicht ganz da ist, wo sie sein könnte. Und die Patientin dann auch erstmal nach Hause gegangen ist. Und wir haben in der Situation zu Hause was verbessert. Noch mehr sozialpsychiatrische Hilfen hinzugezogen. Und wir haben die feste Wiederaufnahmeteam vereinbart. War ich dann nicht mehr da. Aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass sich dann viel verbessert hat. Aber ich denke auch, dass in solchen Situationen dann natürlich, ja, nur so eben schon gesagt, hey, wir brauchen 12 Wochen, bis wir die Wirksamkeit einer Medikation beurteilen können. Ja, da fließt häufig halt auch viel Wasser den Rhein runter, bis was passiert. Und in diesen stationären Settings steht man sehr unter Zeitdruck. Das ist vielleicht ambulant etwas entspannter, und da kann man auch mal sagen, okay, dann machen wir mal 3 Monate Behandlungspause. Da bricht sich niemand ein Bein aus, da reißt sich aus.
Bricht sich niemand ein Zacken aus der Krone.
Oder so rum, ja. Beine unten, Krone oben, ne? So war das.
Was fehlt noch?
Weiß nicht, sagst du es mir?
Das. Nee, ich habe gerade gefragt, weil ich mir das gerade überlegt habe und mir tatsächlich nichts einfällt. Gleichzeitig gibt es wahrscheinlich ganz viele Aspekte, die man noch besprechen und diskutieren könnte. Es noch irgendwas gibt, was es braucht, die Aspekte, die genannt wurden, zu vervollständigen oder mal was entgegenzusetzen.
Also ich finde, wir können dieses Gespräch gut so abschließen. Das Letzte, was ich vielleicht sagen will, ist, ich habe viele Erfahrungen gemacht, dass Zwangskrankheiten von der Behandlung sehr gut profitieren können. Also es gibt natürlich auch ein paar, die einfach dauerhaft sehr eingeschränkt sind, aber es gibt auch viele, die 85% ihrer Symptome verlieren und danach in der Arbeit und im Privatleben kaum noch Probleme haben, bis gar keine gibt's auch. Also manchmal hat die Zwangsstörung so ein sehr schlechtes Image, was die Behandelbarkeit angeht, aber das ist gar nicht so. Also es gibt auch sehr viele Patienten, die sehr, sehr viel Verbesserungen hinkriegen, und deswegen lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Ich kenne viele Patienten, die wirklich sehr viel an Symptomen verlieren können durch so eine Behandlung und dann jahrelang gut dran sind.
Der große überwiegende Teil ist ja auch jetzt nicht so schwer erkrankt wie unser Fallbeispiel. Also das war ja schon auch eine wirklich schwere Erkrankung mit dem Verlust von Job und vielen Teilen der Lebensfähigkeit, und meisten Zwänge sind ja wahrscheinlich Kontrollzwänge, Herd- und Türen betreffend oder Waschzwänge oder ähnliches. Und das sind schon, glaube ich, auch ganz andere Prognosen möglich.
Vielen Dank, dass du so einen komplexen Fall mitgebracht hast und mit uns geteilt hast.
Hätte ich gern gemacht.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Man sieht, die Kooperation von Psychcast und Jung und Freudlos gibt voll interessante Gespräche. Ich hoffe, dass es auch den Zuhörern und Zuschauern Spaß gemacht hat. Aber also ich habe von euch was gelernt und insofern bin ich guter Hoffnung, dass das für die anderen auch interessant war zuzuhören. Vielen Dank.
Das können wir nur zurückgeben.
Danke, Jan, dass du das mit uns gemacht hast.
Ja, vielen Dank.
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, ich wollte noch sagen, ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das spannend fandet und ob ihr euch mehr solche Gespräche wünscht. Und was ihr noch wisst zu Zwangsstörungen, was wir nicht gesagt haben, ihr da draußen, euch meine ich.
Macht das.
Macht das einfach.
Alles klar. Dann einen schönen Tag noch.
Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.